Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café und heute wieder mit einem Gast aus der Community und zwar haben wir den Mario im P2P-Café und Mario, wir hatten uns ja schon mal zwischen Tür und Angel auf der Invest unterhalten, aber heute bekommst du mal eine ganze Folge. Willkommen im P2P-Café.
Dankeschön. Hallo auch an dich und an Thomas.
Ja, grüß dich Mario, grüß dich Lars. Freut mich, dass wir dich als Gast dabei haben und nicht nur als Zaungast auf der Invest.
Dankeschön. Freut mich auch, dass wir mal ein bisschen mehr Zeit haben.
Schauen wir mal. Wir haben nämlich auch noch ein paar Sachen dabei, ob wir dich übertreten lassen.
Und zwar unsere News. Und das ist, glaube ich, eine ganze Menge. Zumindest bei dir, Thomas, habe ich da auch schon einiges gesehen. Ich würde sagen, fang noch mal an. Oder willst du nach dem Datenschutz-Fail von Profitus erstmal deinen zweiten Vornamen verraten?
Schönes Stichwort. Ja, tatsächlich ist uns das aufgefallen. Wir hatten ja in der letzten P2P-Café-Folge uns viel über Estate Guru unterhalten und den Alternativen. Und ich bin natürlich prompt danach gleich in die erste der vielen Alternativen eingestiegen. Die anderen hatte ich ja schon fast alle im Portfolio. Aber Profitus ist eine meiner Portfolio-Umbau-Geschichten, die ich mitgebracht habe. Und da, wenn ihr euch anmeldet, fährt der euch geworben hat, also der Freund quasi, deswegen ist es ja gar kein Problem, Lars, wir sind ja Freunde, deswegen kennst du meinen zweiten Namen schon lang, aber da erfährt der Freund quasi den kompletten Namen von euch. Ja, ob das so datenschutzkonform ist, weiß ich gar nicht, hast du es denn schon gemeldet oder?
Nein, Datenschutz, weiß ich nicht, habe ich es ja jetzt auch nicht so, also von daher ist mir das Wurst.
Ja, mein Bondora macht es ja ähnlich, aber die haben nur den Vornamen und den Nachnamen mit erster Buchstabe Punkt abgekürzt.
Ja, voller Name habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Also das war mir auch neu. Aber gut, ist jetzt, ist ja für Freunde. Ist ja okay.
Ist ja unter Freunden. Den Gutschein habe ich auch gern mitgenommen dass du jetzt meinen zweiten Namen kennst und nicht hier verrätst. Wobei aufmerksame Blogleser haben den ab und an schon mal gesehen, weil es gibt tatsächlich Plattformen, die haben den auch mit ausgegeben und ich habe ja gnadenlos Screenshots, wo auch mein Name drin steht.
Ist bei mir leider auch so, ja. Ich kenne das Problem.
Ja, so ist es. Hier, aber Profitus war auf jeden Fall mal interessant, was ich jetzt noch machen muss. Ich glaube, ich brauche eine Ansässigkeitsbescheinigung, kann das sein?
Ja, genau. Damit du senken kannst. Aber das Gute ist bei Profitus, anders als bei den anderen litauischen Plattformen, musst du die nur einmal einreichen und dann nur erst wieder, sofern du umziehst. Das war mir auch neu. Habe ich von den anderen Plattformen so anders in Erinnerung. Aber ich habe extra nachgefragt, also reicht einmal. Also das ist schon mal ein kleiner Vorteil.
Das ist gut, dann mache ich das nämlich noch für Profitus. Weil sonst hätte das mich ein bisschen erkalten lassen. Das ist natürlich kein Grund, aber Papierwork ist für mich immer so ein ätziges Ding. Genau.
Ja, aber, also man merkt leider bei Profitus, dass die nicht auf deutsche Anleger eingestellt sind. Also das ist der Großteil der Anleger kommt gleich aus Litauen. Das merkt man auch. Also wenn du da irgendwas suchst, wie zum Beispiel diese Ansässigkeitsbescheinigung, dass man die auch ausfüllen kann, das suchst du vergebens, dann musst du nämlich erst den Support anschreiben und dann schicken die dir das zu.
Ja, mal schauen. Also ich habe die ersten 5 Projekte jetzt mal eingesammelt, bin dabei 5 einzusammeln. Dann mal schauen, vielleicht wenn die ersten Rückzahlen kommen, dann ein paar mehr. Ich will jetzt nicht zu groß einsteigen, aber macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Und mit 100 Euro kann man ja auch relativ schnell diversifizieren.
Genau, interessant ist halt die Performance bei der Plattform und die niedrige Ausfallrate. Mal schauen, ob das so bleibt. Sofern sie in Litauen bleiben, wird es wahrscheinlich nicht groß schwanken, weil die sind ja schon seit vielen Jahren, glaube ich, der Marktführer. Ja, aber mal schauen, wie es weitergeht.
Genau, die zweite Plattform, die ich noch aufgestockt habe, die hast du jetzt in der Liste gar nicht gesehen, Lars. Und auch, wenn wir es gerade vom Thema Performance haben, ne? Hier in Demo hat ja eine gute Performance abgelegt mit dem zweiten Projekt, was sie jetzt hier zurückgeholt haben. Und bei mir waren es im Schnitt über 20%, was hier reingeputzelt ist ins Portfolio. Hat mich veranlasst, gleich nochmal ein paar Hunderter nachzulegen. Also ich nähere mich jetzt streng den 1.000 Euro. Erinnere mich noch, wie wir gesagt haben damals, naja, da können wir ja mal mit 10 Euro einsteigen.
Ja, das Schöne ist ja, dass du es bei der Plattform machen kannst. Dann geht es nicht sogar noch tiefer? Oder
nee, ich glaube 10 Euro. Und ich habe es, glaube ich, damals schon gesagt, ich werfe mal 50 Euro rein oder so. Ich meine, relativ schnell schon erkannt, dass die Plattform Potenzial hat.
Ja, und ich glaube, das zweite Projekt, das wurde jetzt auch mit nicht den versprochenen 15,1% zurückgeholt, sondern tatsächlich mit 17%. Also das ist schon ganz ordentlich für eine ausgefallene Immobilie. Davon können STQ-Anleger nur träumen, glaube ich.
Da wären wir froh, wenn wir weniger als 17% Verlust haben unterm Strich.
Ja, schau mal, wie es da so wird.
Genau, das aus der Immobilienecke. Ansonsten habe ich halt noch meine üblichen Plattformen aufgestockt, ein bisschen Neo Finance, hier, also echte P2P-Kredite, aber auch Geld zu Income geschoben, nachdem ich ja nochmal meine Zahlen gesehen habe und ja auch die Kreditvergabe oder nicht die Kredite, aber das Cashtrack einfach weg ist. Ne? Die haben jetzt wieder reiche Kredite und von denen, die ich haben will, gab es einige. Also habe ich auch noch ein bisschen bei Income aufgestockt. und natürlich die Sommeraktion bei Lande mitgenommen. Also ich kann nur hier Wasser predigen und Wein saufen, oder wie war das mit dem Spruch? Also sprich, Idiot und Dogfood, bin investiert.
Bei Lande?
Ja klar, ich habe da auch nochmal ein paar Projekte aufgestockt.
Ey, aber du hast doch die Sommeraktion nicht mitgenommen, du hast doch keine 500 Euro in ein Projekt investiert.
Nee, aber die Sommeraktion meine ich jetzt damit, dass es da zur Sommerzeit halt einfach ein paar höhere Prozente als jetzt im Winter gibt. Ja, da war ich nicht präzise, danke für Lars, danke. Natürlich, ja, ich als aller Geizbock nehme natürlich keine 500 Euro in die Hand. Also das ist Geizbock, so viel Geld habe ich einfach nicht, um mit 500 Euro ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen.
Ja, aber es ist doch P2P-Game, also da kannst du schon mal ein bisschen Risiko gehen für 0,5% mehr.
Das habe ich gemacht und zwar habe ich 1% mehr mitgenommen, Lars.
Ja, immerhin.
Cashback bei Nektaro.
Ah.
Wollt ihr eigentlich raus, Witter? Also ich habe schon mal die erste Runde Cashback und ich habe jetzt doch nochmal aufgestockt. Das hat mich dann halt doch gejuckt und ja, jetzt muss ich ja vielleicht doch abziehen. Jetzt aber wirklich abziehen, bevor es zu viel
ist. Dadurch, ich kann es dir nicht verdenken, ich bin jetzt auch das dritte Mal dabei und ich habe tatsächlich auch schon mehr Cashback-Einnahmen als Zinseinnahmen. Das sieht man auch eher selten, aber gut, wenn die das halt nacheinander abfeuern und vor allem, das ist ja nur der erste Teil dieser Cashback-Aktion, es kommt jetzt nochmal eine weitere, glaube ich, im Juli und dann, glaube ich, nochmal eine im August.
Mario, wie machst denn du das? Du bist da irgendwie immun dagegen, oder? Gegen so Cashback-Geschichten habe ich gesehen, wenn ich dein Portfolio angucke.
Richtig. Ich bin gerade innerlich, schüttelt es mich ein bisschen und stelle gerade fest, ich glaube, ich noch nicht einen einzigen Euro über Cashback oder irgendeine Boni oder über was es auch immer gibt, bekommen.
Du bist doch Schwabe, oder?
Mhm.
Erklären Sie
es mal. Ja, ich bin gerade sprachlos. Normal müsste man eigentlich alles mitnehmen, aber ja, ich bin da vermutlich immer ein bisschen spät oder vielleicht auch ein bisschen, na, ich will nicht sagen ängstlich oder so, sondern ich habe ja doch schon einiges erlebt in meiner P2P-Laufbahn und habe mir dann so ein bisschen innerlich immer gesagt, ach, ich lasse die mal alle vor. In Demo, Profitus, Income, Estate Guru. Estate Guru ist ein schönes Beispiel. Nach meinem Groupier zum Beispiel war dann für mich die Option, ach, ich gehe mal zu Estate Guru. Und hab dann kamen die gerade erst so auf und habe ich gedacht, komm, ich warte jetzt erstmal ein Jahr, ein zweites Jahr. Und naja, wo ich dann einsteigen wollte, gingen dann die Probleme los. Und irgendwie
brauche ich. Viele Jahre gewartet.
Ja, es hat dann auch nicht, ich habe dann die anderen ein bisschen aufgestockt. Aber ich brauche immer ein bisschen Sicherheit. Wir dürfen das Wort Sicherheit ja nicht im Mund nehmen, aber ich brauche immer ein bisschen Ruhe, bis so die IT stimmt, bis so das Interface, bis es vielleicht einen Zweitmarkt gibt. Wir lachen immer gerne über den Dark-Modus in der App oder so. Also für mich braucht eine Plattform ein bisschen, die muss schon richtig genau und die muss da sein. Und da sind mir 0,5% Cashback. Ah, das ist.
Ey, 1,5 bringt das richtig viel rein, Nix. 0,5, ja. Dafür zucke ich auch nicht mehr, aber für 1,5%, bei 14% Zins zucke ich schon mal.
Ja, das. Nee, ich sollte mir Gedanken drüber machen.
Ich verstehe dich. Nee, ich mache mir da schon eher Gedanken drüber, ob ich da vielleicht meine Gier, den Verstand benebeln lasse, aber Lars, dich hat es ja auch voll erwischt bei Nektar, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das ähnlich wie Mario, allerdings muss man es auch sehen, manchmal ist es auch besser, früh dabei zu sein und vielleicht dann wieder rechtzeitig raus zu sein. Also es hat sich auch schon das ein oder andere Mal bewahrheitet. Von daher, also wenn ich wirklich ernsthaft investieren möchte und langfristig, dann warte ich auch gerne lange ab. Aber bei solchen Sachen wie Nektaro, die sind jetzt voll im Marketingmodus, die bauen das alles noch auf. Ich glaube, da kann man das durchaus mal machen. Die werden jetzt nicht innerhalb von 2-3 Monaten verschwinden.
Ja, ich meine, dass Cashback natürlich schief gehen kann, das haben wir auch gesehen bei Ländermarket, ne? Wobei angeblich soll es ja bei manchen ganz gut laufen. Also ich habe jetzt schon monatelang nichts mehr gesehen an Rückflüssen. Sehe auch gar nicht mehr, was in meinem Portfolio liegt. Das ist alles irgendwie, also irgendwann scheint ja auch der Bogen überspannt zu sein bei manchen.
Hast du denn den Zahlungsplan angefordert? Ich glaube, dann mach das mal.
Ich habe nur 100 Euro drin noch. Weißt du, ich habe nur noch 100 Euro drin liegen. Deswegen kann ich mir das entspannt von der Seitenlinie angucken. Aber ich finde es trotzdem völlig unmöglich, was da halt passiert oder was vor allem nicht passiert.
Ja, jetzt haben sie ja eine Mail rumgeschickt. Haben, glaube ich, gestern einige bekommen, dass man soll jetzt auf Ländermarke 2.0 soll man den Auto-Invest aktivieren. Und dann soll man wohl angeblich die Pending Payments schneller abbezahlt bekommen. Keine Ahnung, irgendwie, ob ich das richtig wiedergebe, aber das so eine ähnliche Mail habe ich gesehen. Also auch total ab von der Realität, was überhaupt gar keinen Sinn machte. Naja, man kann mal schauen, wie das endet.
Ja, also ich hoffe ja für alle, dass sie einen großen Teil ihrer Kohle wieder rauskriegen. Also ich würde nicht so viel verlieren, aber schmerzhaft wäre es natürlich trotzdem. Und vor allem ist es halt ärgerlich mit den ganzen Gesprächen, die wir hatten. Hat eigentlich schon mal jemand mit einem Neuen gesprochen mittlerweile?
Mit welchem Neuen?
Gab es da dann nochmal schon wieder einen Wechsel oder war das jetzt immer noch...
Nee, das ist immer noch der Carlis, dem wir das Interview hatten.
Der auch viel versprochen hat und bisher nichts geliefert.
Aber ja gut, aber das ist ja Standard.
Ja, aber ist es nicht so, wenn Ländermarkt morgen die Geschäftstätigkeit einstellen würde, ist es nicht so, dass es uns nicht überraschen würde?
Ich glaube, da darf sich dann keiner beschweren, das ist richtig.
Mhm. Und das ist so mein, also Ländermarkt ist auch durch die 18%, was sie damals vor einem halben Jahr, 18,5%, da habe ich natürlich auch ein bisschen Auge drauf geworfen.
Ah.
Ich kann ja da nicht wegschauen, aber wenn das, ich sag mal, das kleine 1x1 nicht funktioniert, dann, und das funktioniert bis heute auf der Plattform oder bei dem Anbieter einfach nicht, dann tue ich mich auch wirklich schwer, da auch nur 1 Euro hinzubeweisen. Und ich habe wirklich, glaube ich, über Mintos 200 Euro, glaube ich, investiert, um einfach dabei zu sein.
Bei CreditStar.
Bei CreditStar, genau. Aber ich sehe Ländermarkt für mich irgendwie, wenn da morgen die Nachricht kommt, so Ländermarkt, dann würde ich jetzt sagen, ja, wir haben es doch gewusst. Eigentlich haben wir es doch gewusst.
Ja, wollten den Schmerz nur nicht spüren schon vorher.
Ja, und es gibt aber auch immer welche, die es dann auch mal noch schönreden. Das gehört einfach dazu.
Ja, aber im Moment gibt es ja nichts, was darauf hindeutet. Warten wir es mal ab. Also ich habe natürlich noch Geld dort, was ich auch gern abziehen würde, habe aber abgezogen tatsächlich beim Mintos. Ne, mit mir da halt echt die Zinsen mittlerweile doch zu wenig sind. Und Anleihen kommen zwar, die 14%, die jüngste, die ja auch eine ziemlich heiße Nummer ist. Da habe ich ein Stück mitgenommen. Die Immobilien habe ich mitgenommen. Nur auf dem Kreditmarkt, finde ich, ist es schon ziemlich dünn. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Investiert ihr dann halt runter bis 9%, 8%, 7% oder gibt es halt auch eine Reißleine für euch?
Ich habe jetzt 9,5 als Grenze. Ich weiß nicht, was du hast, Mario, aber das klappt eigentlich ganz gut. Also ich bin voll investiert.
Ja, ich habe so auch 9 bis 9,5 als Grenze. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich entscheide das immer nach Anbieter. Zum Beispiel bei CreditStar brauche ich einfach einen höheren wie bei Esto. Und bei Esto bin ich, glaube ich, bei 9 oder 9,5. Und dann ist es für mich auch, oder kann ich es besser vertreten. Aber man sieht natürlich bei Mintos gerade, wie es rapide nach unten geht und wie rapide die guten Kredite, zum Beispiel bei Esto, das ist meine größte Position, da sehe ich das tagtäglich, wie die Kredite, ich sag mal, ich habe ein Portfolio aufgebaut bei Esto mit 15,5% mit 5.000 Euro und das war nach 2 Wochen war das wieder rückgekauft. Dann habe ich es wieder eingekauft mit 13,5%. Dann wurde es wieder rückgekauft. Dann habe ich es mit 11% wieder eingekauft und jetzt sind wir bei 9%. Also das ist ein richtiges, ja, das sind richtige Bankbewegungen bei mir.
Meine Rede.
Schweine. Mann.
Das ist halt die flexible Anleihe, wie wir schon immer gesagt haben. Deswegen sind ja auch die eigentlichen Anleihen der Kreditanbahner das richtig Interessante, weil die kauft dir halt keiner weg, außer du willst freiwillig verkaufen.
Ja gut, und am anderen Ende sehen sie ja, wenn es weggeht, können sie es ja machen.
Auf jeden Fall, ich würde es auch so machen. Ich mache weder Mintos noch Esto einen Vorwurf. Das ist einfach halt Angebot und Nachfrage. Das Angebot ist hoch, dann raus damit.
Richtig, ja. Aber aktuell schaue ich auch gerade ein bisschen nach den Anleihen, wobei ich da immer wieder mal nur kleine Summen investiere. Also da bin ich jetzt mal mit 200, 300 Euro in der Anleihe dabei. Ich schaue natürlich schon, dass sie ein bisschen vorrangig gesichert sind. Diese 14% habe ich jetzt auch mitgenommen. Da habe ich auch nur 200 Euro rein investiert.
Viel mehr habe ich auch nicht, ja. Naja, aber du kannst ja natürlich die ID Finance, glaube ich, gibt es aktuell noch. Und was war es noch? Eine zweite? Jute ist ja auch noch da. Also ich meine, davon hast du ja normale Kredite in deinem Portfolio. Dann kannst du ja gucken, was für einen Zinssatz hast du da? Was hast du bei deinen Anleihenangebot? Ich glaube, im Moment schlagen die Anleihe so ziemlich alle Kredite auf der Plattform vom gleichen Anbahner.
Richtig, so, das ist vollkommen recht und deswegen kaufe ich da mal ein bisschen zu. Aber wenn du halt, ich bin ja ein Freund von Cashflow, dann ja, will ich da jeden Monat, muss die Kasse klingeln. Und bei halbjährlichen oder bei jährlichen Zinszahlungen, das ist okay, ja, aber es macht irgendwie nur so halb so viel Spaß.
Ja, stört mich jetzt nicht so, aber ja.
Jetzt haben wir auf jeden Fall schon die Headline für den Podcast. Jeden Monat muss die Kasse klingeln.
Mario haut uns die guten Sprüche raus. Sehr gut. Genau, um abzuschließen, wo die Kohle herkommt. Also ich meine, dass ich ein bisschen bei Estate Guru rausziehen möchte, haben wir ja schon besprochen im letzten Café. Da geht ein bisschen was raus, wird dann zu Profitus und Co. laufen. Und was ich auch rausziehen möchte, was noch geht, ist Bonster. Das ist ja auch für mich so eine Plattform, die ich auf der Verliererseite gerade oder immer noch sehe. Das möchte ich auch so ziemlich entsparen, was ich halt noch entsparen kann.
Ja, ja, Bonster ist natürlich auch spannend, ne? Also CEO ist weg. Ich glaube, ein, zwei Mitarbeiter sind auch weg. Etliche Ausfälle. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht.
Ja, also ich habe da auch nicht mehr so viel dort liegen, aber das, was ich noch rauskriege, möchte ich jetzt rausziehen, weil eben, wer weiß, nachher lohnt sich der Laden nicht mehr für sie und dass sie jetzt noch die Eingetriebenen einsammeln, haben sie uns früher schon angekündigt und nichts passiert. Ne?
Bonster ist doch ein, ich sage jetzt mal, Bonster vor 3 Jahren war ja eine gute Alternative zu Mintos. Also eine
Ergänzung.
Also ja, richtig eine Ergänzung. Ja. Aber so was die letzten 2, 3 Jahre da passiert ist oder bis zum Stand heute, also ich weiß auch nicht, ob das Management, das muss doch sehen, was da passiert. Ja, die Leute ziehen ihr Geld ab, eine große Unzufriedenheit. Also ich bin bei Bonster auch plus minus null raus. Da sind jetzt noch 200 Euro in irgendwelchen mexikanischen, russisch verknüpften Krediten.
Die sind weg.
Die sind weg. Also ich habe die, also ich bin da, glaube ich, mit 20 Euro plus bin ich da raus und habe es abgeschrieben. Aber ich fand es immer eine gute Ergänzung, wie du gesagt hast, oder eine gute Alternative. Aber sie haben irgendwie nichts draus gemacht, also schade eigentlich.
Ja, ich muss noch knapp 100 Euro rausziehen, bis ich auf plus minus null bin. Also da hoffe ich mal, die sollten auch rausfallen, die sind noch aktuell. Aber wenn sie halt vorher die Grätsche machen, dann war es das auch.
Ja, aktuell habe ich einen Kontostand von minus 6 Euro.
So. Oh, das ist cool, das will ich auch haben.
Ja. Ich weiß nicht, wo da ein Rechenfehler passiert ist.
Ja, wir haben öfter schon mal gesagt, also Bonster ist, also wenn P2P-Kredite überhaupt so die Resterampe sind, dann ist Bonster nochmal eine ganze Schublade drunter, was die Resterampe von Kreditgebern angeht, also was da sich angesammelt hat. Das ist auch echt nicht mehr schön. Also da kann man tatsächlich, dann ist Mintos Tagesgeld dagegen.
Ja, zwei hatten sie ja oder drei, die noch so halbwegs okay sind. Aber das war's dann auch noch.
Meinst Quico?
Nein, es war doch noch, war das ETF auch dort bei denen oder bei Bonster?
Ah ja, stimmt, ETF auch da.
ETF, ja. Und ich glaube, noch einen zweiten hatte ich im Auto-Invest. 2 Stück, meine ich, hatte ich da drin liegen. Ja, aber das Gros war nicht investierbar oder was heißt investierbar, war halt einfach Restaurant, wie du sagst.
Ja, gut, kann man halt machen, ne? Also,
kann man machen, Risiko, muss man halt wissen, man was damit passiert. Geht. Genau. Ja, ich habe, genau, Right Choice ist ja dann auch, ne? Ja. Kann man abschreiben. Lime aus South Africa kann man abschreiben, Nordcard kann man abschreiben, Allende kann man abschreiben. Also daher, ETF hoffentlich kommt noch.
Ich glaube, bei Right Choice gab es noch Bewegung im positiven Sinne zuletzt, aber ich weiß jetzt nicht, ob das was wird. Und Allende zum Beispiel, das war ja einer der super sicheren Kandidaten, in Anführungsstrichen, bei Bonster. Und ja, die sind ja auch, glaube ich, da steht es nicht so gut.
Aber gut, mal gucken, weiß ich. Hab noch Hoffnung, dass ich einen großen Teil rausziehen kann, also was nicht Zinsen sind, aber und dass es dann halt eine Plus-Minus-Null-Nummer wird, ist nicht schön, weil es ja dann trotzdem Geld verloren unterm Strich, wenn man dann halt gegenrechnet, aber es tut nicht weh in dem Sinn so arg.
Allende ist übrigens ein schönes Beispiel gewesen bei mir persönlich, was den Ritt auf der Messerklinge angeht, was Cashback-Aktionen angeht, weil die haben ja so eine Rückwerbungsaktion bei mir versucht und da konnte ich nicht mehr, wie viel ich da bekommen habe, 160 Euro oder sowas. Mhm. Und da habe ich 700 Euro investiert und habe mir den sichersten rausgesucht. Und das war dann Allende natürlich. Und dann habe ich die irgendwann mit, weiß ich nicht, 5% Aufschlag auf den Zweitmarkt verkauft. Und 2 Wochen später kam dann die Meldung, okay, die zahlen nicht mehr. Mhm. Und davor haben sie einem die Kredite aus der Hand gerissen. Und das hätte auch mich treffen können für so ein bisschen Cashback halt, ne?
Ja, ruckzuck, ne? Das war ja nicht einmal Cashback für türkische Lira, ne?
Nee, aber ist gut gegangen in dem Fall, aber das zeigt mal wieder, dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss. Selbst bei den sichersten kann es halt schief gehen.
Ja, ein Aussteigen kann man ja nicht auf dem Zweitmarkt, ist ja alles blockiert. Also das ist, eigentlich kann man schon, aber man kann halt weder mit Aufpreis noch mit Abschlag was loswerden. Also von daher.
Ich hab da auch noch nicht ganz verstanden, was die Funktion bedeutet. Wird in 60 Tagen verkauft oder 90 Tagen und dann stehen sie irgendwann wieder zum Verkauf. Also ich glaube auch, ich habe es abgeschrieben. Und wenn noch was kommt, ich schale 3 Monate mal rein. Ob da sich überhaupt was bewegt, aber.
Ja, was mich halt nervt, dass sie halt zum Beispiel diese Russen-Dinger nicht, wenn sie sie auf Ausfall schätzen. Sie lassen sie dann auf Verzug über 60 Tage ewig, ne? Statt dass sie die halt sagen, ja, ist ausgefallen und fertig, ne? Dann tun sie noch so, als ob da jeweils was zurückkommt, ist doch lächerlich. Also das ärgert mich noch mehr.
Mit dem Wort Ausfall geht halt jeder sehr vorsichtig um.
Mhm. Durchaus, ja.
Ja.
Na gut, aber ich wollte es ja gar nicht so lange hier die News sprengen. Lars, ich würde sagen, mach du weiter. Das eine Thema, was ich noch habe, kommt ja bei dir auch noch.
Du meinst die Zinssenkungen, ja?
Mhm.
Genau, ja. Die Zinssenkungen haben wir jetzt alle getroffen so ein bisschen und alle suchen so ein bisschen nach Alternativen. Und ich hatte ja auch das Tagesgeld bei der VW-Bank. Das läuft jetzt im August aus, hatte ich 3,8%. Und aktuell gibt es auch nicht so richtig Alternativen mehr. Und jetzt habe ich mich entschieden, da ich auch recht viel Cash habe aktuell, diesen X-Trackers Overnight Swap ETF zu nehmen, der ja auch relativ bekannt ist. Es ist ein ETF, der den Geldmarktindex abbildet, den Sol Active Index. Und der wird von der EZB berechnet und veröffentlicht. Und da kannst du halt auch ja ordentlich was reinknallen. Und da kannst du eigentlich, sage ich jetzt mal, wenig mit falsch machen. Ansonsten habe ich natürlich noch Freedom 24, das nutze ich auch immer noch. Und da konnte ich mir jetzt sogar noch vor zwei Wochen nochmal 4,21% sichern für 3 Monate. Also ich nutze immer dieses 3-Monats-Festgeld. Und ich glaube, die haben erst nach der EZB-Entscheidung irgendwie, weiß nicht, eine Woche später oder sowas gesenkt. Deswegen konnte man das da noch ganz gut mitnehmen. Finde ich eigentlich eine ganz gute Alternative, sofern man halt in dieser Sicherungsgrenze bleibt von 20.000 Euro. Ja, muss halt jeder überlegen. Aber ansonsten bin ich auch so ganz happy mit dem Broker. Wir hatten heute oder gestern einen Fall in der Community. Da fehlte eine Aktie, die es bei CapTrader gab. Und da wurde die gesperrt. Und bei Freedom24 war die nicht handelbar. Und da habe ich halt den Support angeschrieben, habe gefragt, warum die nicht handelbar ist. Und innerhalb von 10 Minuten haben die Aktie hinzugefügt. Und einen Tag später waren die Kurse da. Und jetzt kannst du die, das war ein CEF, kannst du den da jetzt handeln. Cool. Also das ist auch richtig cool gelaufen. Und da muss ich echt sagen, hebt sich Freedom24 ein bisschen von Neo-Brokern ab, wo man teilweise wochenlang auf irgendwelche Antworten wartet und dann nur so einen Standardbaustein bekommt. Und da kriegst du halt innerhalb von 2 Minuten wirklich, habe ich die erste Antwort bekommen, wo nach Details gefragt wurde, was für eine Aktie, wieso geht das nicht und so, was soll da hinzugefügt werden. Also echt da auch ein großes Lob an den Broker. Ich weiß, Zypern und so, alles vielleicht schwierig für einige, aber trotzdem, ja, können sich da einige, glaube ich, eine Scheibe von abschneiden. Ja.
Deine Dollars hast du wahrscheinlich auch noch liegen. Also ich nutze es ja nur noch überwiegend für meine Dollar-Verzinsung oder hast die mittlerweile gar nicht mehr dort?
Die Dollar hatte ich da nie liegen. Also ich nutze den ja auch ganz normal als Broker Freedom24 und ich habe halt einige CFs da liegen, mittlerweile 3 Stück. Da liegt schon eine größere Summe und du meinst die Dividenden, die jetzt zurückkommen.
Genau, die Dividenden oder setzt die sofort wieder ein?
Eigentlich monatlich investiere ich ja, also setze ich die sofort wieder ein. Genau, die kommen dann mit auf den Betrag mit drauf und werden reinvestiert. Ja, also da habe ich nicht viel rumliegen, weil das lohnt sich dann nicht immer, das hin und her schieben. Also ich nutze tatsächlich nur im Festgeld die für Euro.
Ja, ich habe die halt in dieses Tagesgeldkonstrukt quasi auch in Dollar gelegt und sammle, bis es halt sich auch wirklich lohnt, was zu kaufen.
Wobei es auch kein richtiges Tagesgeld ist. Es ist ja dieses Swap-Gedöns.
Genau, es ist eigentlich so ähnlich wie dein Overnight-Swap, so nur halt ein eigenes Konstrukt.
Genau, richtig. Ja, genau, das soweit zu den Zinsen. Also so ein bisschen sinkt es ja, aber trotzdem kann man immer noch gut Kasse damit machen, finde ich. Und auf jeden Fall lohnt es sich immer noch, sein Cash ordentlich anzulegen, sofern man denn Cash rumliegen hat. Also da muss ich halt jeder überlegen, was er da macht. Aber das Tagesgeldthema, das lohnt sich für mich nicht wirklich. Obwohl ich ja gerne immer hin und her swappe und so mit den ganzen Bonis und so mitnehmen. Aber aktuell gibt es halt echt wenig. Aber vielleicht hat ja jemand einen Tipp und kann das in die Kommentare schreiben.
Ja, ich habe halt noch bei Trade Republic mit 3,75%. Das ist schon noch ganz okay. Aber ja, die Frage, wie lange sie das noch durchziehen können, im Moment scheinen sehr nicht dran zu rütteln. Ich glaube, es gäbe sonst den nächsten Shitstorm.
Das waren ja die jetzt gerade ihren Support eingestellt haben, ne? Den Kundenservice, den eigenen.
Ja.
Wo sie die Dividenden immer verspäten.
Ja, also ich weiß nicht, dass die Leute aber auch echt haben, wegen 2-3 Tage verspäten, Dividenden ein Fass aufzumachen bei einem Neo-Broker, wo sie sonst nichts bezahlen müssen. Ich muss mal immer ein bisschen in Relation sehen zu dem, you get what you paid.
Ja, wir leben halt in Deutschland, ne? Darf's nicht vergessen.
Ja, natürlich.
Da guckt man auf den Euro.
Anspruchshaltung ist hoch immer, ne? Bei allem, auch wenn es nichts kostet. Aber ja, also ich kann es verstehen, dass es aus ihrer Sicht erstmal ein Sturm im Schneeglas war, aber eben, dass sowas sich natürlich dann ausweitet und dann, ja, große Empörungswellen geritten werden, das kennt man ja aus den Finanzbubbeln.
Ja, ich habe heute noch eine Schlagzeile gelesen, ich glaube bei Business Insider stand es, wegen Trade Republic feuert seinen gesamten Support oder sowas.
Ja, ja, das war nicht zur Unzeit, haben sie das gemacht. Ja,
aber ich möchte mal kurz was zu sagen, das mit den Dividenden ist mir gar nicht aufgefallen. Also ich habe es natürlich über die Community mitbekommen und ich habe jetzt aber nicht geschaut, okay, wer ist jetzt bei mir überfällig, wie viel. Ich habe es dann am Montagmorgen, ich glaube Donnerstag, Freitag war die Diskussion, Montagmorgen wurden dann die Dividenden gebucht. Und dann kamen natürlich 5, 6, 7, 8 Dividenden rein, wo dann überfällig waren. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich glaube aber, dass das der Großteil der Trade Republic Anwender, Nutzer oder wie auch immer, ich glaube, die haben das gar nicht gemerkt, weil, also, es können, glaube ich, allein die ganzen Nutzer nicht irgendwelche, okay, es stand bei Facebook, es war bei Instagram, aber ich glaube, der große Teil hat es gar nicht mitbekommen. Und wenn Dividenden 3 Tage später kommen, ich verstehe, wie ihr gesagt habt, wir sind in Deutschland, da gibt es eine BaFin, das muss genau dann zu dem Zeit gebucht sein. Du hast eine Karenz von 2 Tagen. Und wenn das dann 4 Tage ist, dann ist natürlich immer gleich, ja, Shitstorm oder so. Mhm. Wobei ich aber auch mal sagen muss, ich habe es auch geschrieben im Börsenchat, es ist ein junges Unternehmen, die sind extrem schnell gewachsen, die haben viel ausprobieren müssen, die haben viel ausprobiert und wir erinnern uns an die App, wo rauskam, die wo katastrophal war, es hat 3 Tage gedauert, haben sie eine Umfrage gemacht und dann haben sie es rückgängig gemacht. Also ich glaube schon, dass sie ziemlich nah sind am Anwender und auch der Community doch helfen wollen, aber umso größer sie wachsen oder umso größer sie sind, jetzt haben sie die Bankenlizenz, jetzt wird der Laden groß. Und ja, jetzt merkt man halt auch, dass halt 5 Leute im Support langen einfach nicht mehr.
Ja, mit der KI wird alles besser, WhatsApp.
Ja, oh, das genau. Ist, ja.
Die Chatbots.
Chatbots.
Ja, ich denke halt einfach, weißt du, man kann jetzt seinen persönlichen Bankberater erwarten, wenn ich halt 0 Euro im Monat bezahle und für einen Sparplan nichts bezahle. Also irgendwie, ja, natürlich verdienst du ein bisschen Geld über irgendwelche Spreads oder sonstige Umlagen. Aber es ist halt was anderes, wie wenn ich zur Bank gehe und halt 60 Euro im Quartal fürs Depot bezahle. Da kann ich vielleicht schon erwarten, dass, wenn ich anrufe, auch jemand erreicht.
So ist es nämlich.
Aber auch da hat man, also ich habe noch einen zweiten Broker, der auch Geld kostet. Aber da ist es auch nicht so, dass ich die Nummer wähle und dass sofort jemand am anderen Ende abnimmt und sagt, ja, was ist Ihr Problem? Sondern auch da muss ich, drücken Sie die 3, wiederholen Sie Ihre Depotnummer oder drücken Sie die 2 und wir stellen Sie an einen Serviceberater durch. Also auch das ist da vorhanden. Ich bin jetzt mit Trade Republic nicht so unzufrieden. Also ich finde immer so ein Startup ganz gut. Ich unterstütze das ganz gerne und ich bin da auch ein bisschen loyal.
Ja.
Ich nehme es auch mit. Ich nutze auch das Tagesgeld. Das Coole ist ja, die stocken das jetzt ja auf 100.000 Euro auf mit dem Girokonto. Da ergeben sich bestimmt auch noch mal Möglichkeiten, dass man da ein bisschen Geld parkt. Und es gibt ja auch die tolle Karte, Mario, das ist ja auch die schwere Silberne gekauft. Ich habe es ja gesehen.
Mhm. Ja.
Verrückt.
Aber ich glaube, dieses Tagesgeld wird nur aufgestockt auf 100.000, wenn du die neue IBAN akzeptierst.
Ja, genau, natürlich, ja. Da muss man sich natürlich erst die AGBs genau durchlesen. Das ist ja auch wieder ein Thema für viele
Kunden. Das hast du gemacht, Lars?
Nein, natürlich nicht.
Aber ich bin beruhigt.
Ich habe den Akzeptieren-Button geklickt und dann war die Sache erledigt.
So sieht's aus, ja.
Ich habe ihn noch gar nicht bekommen. Das verwundert mich immer.
Du musst noch zur Deutschen Bank überweisen.
Ja.
Na sowas.
Das ist ja ärgerlich. Jetzt hast du die teure Karte gekauft und ich habe das Girokonto vor dir, wo ich dem Laden noch nie was geschenkt habe. Na gut.
Ja.
Aber gut, ist jetzt kein Broker-Podcast hier. Machen wir weiter mit P2P. Würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Ja,
Ich habe noch Capitalia, das ist eine neue Plattform in meinem Portfolio, die ist echt gut angelaufen. Ich habe jetzt mittlerweile 15 Projekte und die Projekte sind doch echt super interessant, auch sehr, sehr schnell ausverkauft leider, aber die sind zum Teil wirklich deutlich über 13% verzinst. Plattform macht einen super professionellen Eindruck, da bin ich mal echt gespannt, wie die so anläuft. Was da sehr, sehr spannend ist, dass die, ich glaube, durchschnittlich wird jedes Projekt, die liegen so zwischen, weiß ich nicht, 30.000 Euro, das Volumen bis 100.000 Euro und durchschnittlich werden die finanziert von 6 bis 10 Investoren. Also da scheinen echt richtig große Investoren drin zu stecken.
Die Wahl.
Genau, richtig. Die da sich die guten Projekte holen. Einige haben jetzt schon gemerkt, die sich da auch angemeldet haben, dass es gar nicht mal so einfach ist, die Projekte zu kriegen. Es gibt halt auch eine klare Reihenfolge. Und es gibt auch, du kannst auch so einen Manage-Account nehmen, dann gibst du 10% deiner Gewinne ab. Und dann machen die das halt für dich und wählen die Projekte aus. Aber dafür kriegst du halt auch wirklich alle Projekte. Kann man sich dann überlegen, ob man das machen möchte. Hast halt keine Arbeit mit und kriegst immer nur deinen Report wahrscheinlich. Und dann war es das. Ja, ansonsten echt ein bisschen ein Geheimfavorit für mich dieses Jahr. Da hatte ich überhaupt so gar nicht auf dem Schirm. Und die haben ja den Mindestbetrag gesenkt von 1.000 auf 200 Euro. Und deswegen fand ich es ganz interessant, habe es mit aufgenommen. Mal schauen, wie es läuft. Ob das ja so verheißungsvoll dann auch weitergeht, wie die Statistik zeigt.
Da werden wir bestimmt noch ein paar Mal drüber reden.
Ich denke auch, spätestens wenn der erste Ausfall kommt, der wird kommen, weil ich habe jetzt auch meistens die hochverzinsten Projekte mitgenommen. Da würde es mich wundern, wenn die alle so durchgehen. Aber gucken wir mal.
Hatten die nicht auch eine Ausfallwahrscheinlichkeit dabei stehen?
Ja, ich glaube. Die gesamte Ausfallquote ist auf jeden Fall sehr, sehr niedrig.
Ja, aber war auch schon bei 1, 2, 3% so eine Ausfallwahrscheinlichkeit, ne?
Ich kann es jetzt nicht sagen, was bei den einzelnen Risikoklassen ist, aber ich glaube, der Kapitalverlust ist minimal. Also schauen wir mal. Ja, haben wir gerade jetzt angefangen. Gucken wir mal, wie es in 1, 2 Jahren aussieht. Ansonsten, das Interface ist ein bisschen rudimentär, finde ich. Da können sie ein bisschen mehr machen. Also wenn man da einen Überblick behalten möchte, dann muss man auf jeden Fall da, glaube ich, auch mit Excel ran. Also, gerade wenn man so 25 plus Projekte hat, dann verliert man irgendwann den Überblick. Ja, was glaube ich ein bisschen sicherer ist, das sind die Mintos Immobilien. Du hast ja auch gesagt, die hast du dir mitgenommen. Die zwei, die es jetzt gab, leider gab es ja nicht mehr. Aber ich finde das Konzept echt super interessant. Klar, sind nur 5% Mietrendite. Wenn man es allerdings vergleicht mit dem Markt, ich habe mal geschaut, also gerade mit dem deutschen Markt, da ist es auf jeden Fall drüber, auch im österreichischen Markt. Da haben sie sich echt ganz gute Projekte, glaube ich, rausgepickt. Plus dann die Wertsteigerung, die man vielleicht noch hat. Und was, glaube ich, was sie gar nicht so vermarktet haben, dass man auch eine Inflationsanpassung hat. Das heißt also, die Mieten, die werden wahrscheinlich jährlich steigen. Das heißt, man hat dann am Ende keine 8% Rendite, sondern wenn alles so läuft wie geplant, wahrscheinlich, weiß ich nicht, 8,2, 8,3, keine Ahnung, was da am Ende rauskommt. Finde ich gar nicht mal so uninteressant, die mit dazu zu nehmen. Mal was komplett anderes. Und den Markt Österreich, den hat ja auch nicht jeder im Portfolio. Mhm. Kann man, glaube ich, mal machen. Bin ich sehr gespannt.
Hast du dir auch Mario oder Finger weggelassen?
Ich habe erstmal die Finger weggelassen, weil mir die Laufzeit so lange war.
Jetzt und kommen 20 Jahre.
Ja. Und die, und die Rendite mir zu gering war. Mhm. Aber ist nicht, ich will nicht sagen, dass es für mich in nächster Zeit nicht interessant ist, aber aktuell, ja, das ist, ja, ich habe eigentlich jetzt kein Problem mit Langläufern, aber ja, das war mir einfach zu lang und die Rendite zu gering.
Sag mal so.
Kannst du ja jederzeit verkaufen.
Genau, oder? Wollte ich gerade sagen, wenn die nicht in Schieflage geraten, die Objekte, ich meine, da häuft sich doch auch eine Wertsteigerung auf, ne, über die Zeit. Das heißt, wenn dann sagst du, ich habe überhaupt keine Lust mehr, dann kannst du zumindest mal mit null Abschlag oder sogar mit Aufschlag das Zeug doch loswerden in ein paar Jahren. Sofern die Objekte vergammeln und irgendwie das Ding halt eine völlige, warum auch immer, Schieflage hat.
Ja, vielleicht habe ich da eine Chance ziehen lassen, aber...
Chance, so würde ich es auch nicht nennen, aber ich sage mal, ich würde halt dieses Illiquide jetzt nicht ganz zu hoch werden. Zumindest nicht so lange alles brummt, ne? Wenn es anfängt, den Bach runterzugehen, so wie bei Exporo, dann sitzt man natürlich auf dem Zeug wie auf, ja, faulen Kartoffeln.
Ja, gut. Ich bin mal gespannt, ob Mintos sich darauf spezialisiert. Das sind ja diese Teilverkäufe von Immobilien oder ob da jetzt noch was anderes kommt bei Mintos. Wäre natürlich cool, wenn sie sich wirklich in dem Bereich spezialisieren, jetzt einfach nur andere Märkte noch dazu nehmen. Das wäre richtig interessant. Aber ich glaube, die agieren da auch sehr, sehr vorsichtig, weil die keine Lust haben, dass das Ding direkt vor die Hunde geht und haben sich da schon sehr gut überlegt, wo sie starten.
Mhm. Also grundlegend ist ja das Spannende bei Mintos, dass es ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Jetzt mit ihren Anleihen, mit diesen ETFs habe ich jetzt gar nichts gemacht oder jetzt mit den mit diesen Immobilien. Das ist schon, ich finde allein den Move, etwas oder das zu bündeln, finde ich schon interessant, auch wenn es jetzt für mich noch nicht gelangt hat für den ersten Euro hier und da. Aber wenn das sich durchsetzt und wenn da noch interessante oder vielleicht besser verzinste, kürzere Laufzeiten, ist es nicht ausgeschlossen, dass ich da auch mal hier und da ein bisschen Geld investiere. Aber so die ersten zwei Projekte, das war so nichts für mich.
Ja, und eine neue Sache kommt ja noch bei Mintos. Ich weiß gar nicht, Mario, ob du das mitbekommen hast. Wahrscheinlich wird es online sein, wenn der Podcast rausgekommen ist. Und zwar Mintos Smart Cash. Das heißt, das, was wir ja eben besprochen haben, dieses Overnight-Gedöns, Geldmarktfonds und so, das wird auch auf Mintos kommen. Das ist ähnlich wie bei Revolut und Wise. Das heißt, du kannst dann dein Geld da anlegen zu wahrscheinlich 3,75% aktuell und kannst dein Cash parken, dein Cash-Track oder so, dass das Geld nicht einfach untätig rumliegt. Finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Und ich habe auch schon ich habe es auch schon in der Vorführung gesehen, also es geht wohl auch wirklich in Sekunden. Das heißt, du kannst dein Geld da hinschieben und dann, wenn Lust hast, zwei Stunden später wieder rausnehmen. Könnte auch ganz interessant sein für einige. Mal gucken.
Vor allem zum Parken dann, wenn man sagt, man will es halt doch nicht abziehen bei Mintos, will es liegen lassen, weil ja vielleicht eine Anleihe kommt und dann kann man es dazwischen parken und wieder rüberschieben.
Ja. Genau.
Leider nicht automatisch, das haben wir ja gefragt. Das wäre natürlich sau cool, wenn es alles, was in deinen Rückflüsse kommt, dann sofort in den Geldmarktfonds fließt. Aber das dürfen sie wohl nicht und ich vermute, sie wollen es auch nicht.
Aber ist es nicht interessant zu wissen, was machen sie nachher mit dem Geld im Hintergrund?
Das ist der ETF.
Ach so, sie parken es im ETF.
In diesem Geldmarkt-ETF, ja, das ist nichts. Das ist schon spezieller von BlackRock, meine ich, oder? Das ist nicht.
Ich glaube, es war BlackRock oder Vanguard, aber ich glaube, es war BlackRock, ja.
Also es ist nichts, was sie bei ihnen selber machen. Sie machen mit dem Geld nichts, sondern das ist dann mit BlackRock zusammen.
Okay.
Genau, das ist ein spezieller Overnight-Swap, der nicht für Retail-Kunden ausgelegt ist, sondern wirklich nur für institutionelle Anleger und dadurch kommen die halt da dran und sammeln das ganze Geld und schieben das da rein. Genau wie Revolut und Wise das auch machen. Ja, ganz interessant. Bin ich mal gespannt, wie das so wird. Genau. Dann, Mario, eine Nachricht für dich. Ich bin von einer Pleite betroffen, die dich auf jeden Fall, glaube ich, freuen wird. Und zwar, ja, habe ich meine Mietwagenbuchung verloren in Kanada für für den September, nämlich bei der Pleite von FTI. Und darüber freut sich natürlich TUI. Und ich glaube, Mario, du bist ja TUI-Aktionär. Ja, für mich war das jetzt ein teurer Spaß, weil ich kriege das Geld wahrscheinlich nicht wieder. Super, super ärgerlich. Ist mir jetzt auch noch nie passiert, dass mir so eine Mietwagenbuchung um die Ohren geflogen ist. Naja, aber das sollte dich auf jeden Fall freuen. Ich würde mal sagen, damit kommen wir auch zu dir jetzt. Die wenigen Minuten, die wir noch haben nach unseren News für dich.
Noch 4 Minuten.
Kannst du mal ein bisschen was von dir erzählen und dein Portfolio gerade in 2 Minuten zusammenfassen?
Scherz.
Oh, das tut mir natürlich erstmal leid für dich. Aber vielleicht durch ein paar Dividenden kommst du vielleicht nur mit einem blauen Auge davon. Aber ich habe das gelesen. Ich habe das wirklich gelesen, dass auch dann TUI sich einsetzt und dann auch Urlauber zurückholt oder Urlaub ermöglicht. Das habe ich mitbekommen. Aber ja, die Geschichte TUI, die schiebt man vielleicht mal hinten zu meinem, wenn ich so ein bisschen in meine Aktien komme, weil da kennen mich ja natürlich die Leute, weil ich das immer doch ein bisschen verteidige, meine Investitionen damals oder auch die letzten Jahre in TUI.
Ja, fangen wir doch erstmal mit dir an vielleicht. Erzähl mal erstmal was von dir.
Ja, genau. Also der, wo man mich noch nicht kennt, also ich bin der Mario, heiße auch Mario, nicht nur im Chat, auch im realen Leben so und bin 44 Jahre jung, bin Vater einer 2-jährigen Tochter und nicht verheiratet, lebe mit meiner Freundin, Lebensabschnittsgefährtin, darf man nicht sagen, sondern Freundin, hier südlich von Stuttgart, Kirchheim, in der Nähe von Kirchheim, unter Teck, also direkt an der A8, wer Richtung Stuttgart, Ulm fährt, fährt theoretisch hier bei mir an der Haustür vorbei. Und natürlich, ich sehe jeden Tag ganz, ganz viele Flugzeuge, ja, aber es steht nicht TUI drauf, es steht, glaube ich, EasyJet oder irgend sowas steht drauf. Stuttgart ist nicht so der Weltflughafen, ja. Ja. Das zu meiner Person, bin leitender Angestellter. Was kann man über mich noch sagen? Also meine Hobbys sind so ein bisschen Urlaub, Reisen. Man hat mich auch schon im Online-Treffen in der Sonne erlebt und alle anderen saßen im Schnee. Was vielleicht ich schon erwähnt habe, ich probiere gerne Cashflow zu generieren. Woher das auch immer kommt, Dividenden, sei es Mieteinnahmen oder sei es P2P. Ja, bin ein bisschen nicht ganz sportlich, aber gehe gerne Radfahren, jetzt mit Kinderanhänger und
E-Bike.
E-Bike, sorry.
Erwischt.
also nicht Fahrradfahren.
Hier am Rande der Alp ist das erlaubt.
Ich bin über jeden E-Bike-Fahrer, der kein Auto benutzt, zufrieden und froh.
Ich benutze aber E-Bike und also auch Elektroauto.
Ja, ja, aber du fährst ja, wenn du auf deinem E-Bike sitzt, dann gleichzeitig mit dem Auto.
Nee, das nicht.
Siehst du, das ist doch schön. Von daher nutze das E-Bike, super.
Es ist sehr, 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 sehr viel sogar. Also ich fahre sogar mit dem Fahrrad zur Arbeit. Also wenn das Wetter dementsprechend ist. Also jetzt Sommer, Wind, also Sommer ja, Winter nein. Also ich bin der Schönwetterfahrer.
Mhm. Ja. So, und du investierst also, um Cashflow zu kriegen. Obwohl du ja eigentlich arbeitest, bist du jetzt noch nicht Cashflow-abhängig, oder?
Ja, das stimmt. Es gibt ja immer diese große Diskussion, sind Dividenden oder Cashflow, ist das jetzt wichtig oder ist es schädlich? Ich nutze hauptsächlich meine Dividenden oder meinen Cashflow, um zum Beispiel Dividenden bei Trade Republic, die füttern meine Sparpläne. Also ich muss halt sehr gering monatliche Überweisung tätigen oder von meinem Cash-Konto Geld wegnehmen. Also viel, ich sag mal 80% machen meine Dividenden, füttern meine Sparpläne. Und das fühlt sich für mich gut an.
Reinvestierst du einfach nur wieder.
Genau, richtig. Und genauso ist es bei P2P. Alles, was reinkommt, da wird einfach, das läuft einfach weiter. Über ein Autoinvest. Autoinvest ist für mich, ja, das Nonplusultra. Also das brauche ich. Und das muss einfach investiert werden. Also ich ziehe das nicht ab oder bin jetzt da auch noch nicht in den Dimensionen wie andere vielleicht, die dann sagen, okay, ich muss mir dann jeden Monat dort was wegnehmen, da was wegnehmen. Also das bleibt alles schön dort und baut sich langsam, aber stetig doch schön aus.
Okay, und du hast dann irgendwie vor, in 10 Jahren ist gut jetzt oder auch da noch nichts konkret vor?
Ah, nein, also ich habe da kein klassisches Ziel oder keine Idee, dass ich dann sage, okay, ich habe jetzt letztens einen Podcast über Rentenlücke gehört oder so, ich weiß es nicht. Also es ist jetzt, eigentlich ist das ganze Thema P2P, das ist ja damals, es ist ja ganz klein gewachsen. Also das war mal eine Schnapsidee, wo man gesagt hat, komm, wir probieren mal 500 Euro oder 1000 Euro. Und das ist ja auch mit den Jahren gewachsen. Und erst jetzt, wenn man dann eine größere Summe hat, dann merkt man auch am Monatsende, wow, okay, das ist dann doch schon eine Summe, die zugeflossen ist, sage ich mal so. Ich habe sie mir nicht ausgezahlt, aber es gibt kein Ziel, wo ich jetzt sage, ich spare jetzt auf das oder ich will in 10 Jahren das. Also wenn das in 10 Jahren alles noch so gut läuft, bin ich zufrieden und dann mache ich mir Gedanken. Und wenn es dann wirklich soweit ist, dann mache ich noch 10 Jahre und dann gehe ich vielleicht ein paar Jahre früher in Rente, ich weiß es nicht.
Ist ja auch völlig fein, wenn einem der Job Spaß macht, warum soll man dann bitte aufhören zwangsweise?
So sieht's aus.
Ja, vollkommen richtig.
Dann lass uns mal dein Investment tatsächlich reingehen. Du hast irgendwie erwähnt Immobilien, das heißt, du bist hier einer von den schwäbischen Großgrundbesitzern, hast 5 Mietimmobilien und prescht deine Miete aus.
Ja, das wäre natürlich schön, wenn ich das einfach so jetzt sagen könnte, ja, das ist so, nein, ist leider nicht so. Ich habe eine klassische Immobilie, die ich vermietet habe, leider innerhalb der Familie. Also ist das jetzt nicht die Cash-Cow, sondern es ist eher so ein bisschen...
Das Bett und Gold.
Richtig, genau. Und das sehe ich jetzt auch, ich tracke diese Immobilie nicht, weil ich weiß, dass das kein wirtschaftliches, für mich gutes Investment war. Aber das ist nicht so schlimm. Fürs Bauchgefühl war es gut.
Das ist ja auch wichtig.
Genau.
Bauchgefühl sind auch deine Aktien, oder? Oder hast du da so eine richtig große Strategie? Weil TUI haben wir ja schon gehört, musst du immer verteidigen.
Ja, gut, mein Aktiendepot, das ist schon etwas älter und das ist natürlich auch ein bisschen, ja, das ist gewachsen. Manchmal erlaube ich mir auch zu sagen, ich habe irgendwie so ein Leipziger Allerlei, von dem bisschen, von da bisschen und dann, ja, ich habe, natürlich ist die größte Position der MSCI World und 70-30 habe ich da mal angefangen, aber irgendwie habe ich dann zu Corona festgestellt, wow, Apple ist ja spottbillig, also wir kaufen Apple. Dann habe ich gesehen, wow, wir kaufen Shell. Ich habe da natürlich auch starke Überschneidungen und so und habe dann doch eine große Position aufgebaut in Einzelaktien, unter anderem natürlich auch die TUI, weil die war damals mit einem, glaube ich, 7% Dividende, war die für mich attraktiv. Und dann habe ich da natürlich investiert und ja, dann ging das los. Und bei TUI, also ich bin jetzt an die TUI-Aktie nicht geraten, weil ich davon überzeugt war oder weil ich gesagt habe, ich will diese Aktie so übergewichten, sondern das ist...
Du meinst, ich immer schon billiger geworden, ne?
Genau. Und das ist jedem von uns schon mal passiert, der dann, 20 Euro, die ist so unterbewertet, die kaufe ich. Und zwei Monate später war sie bei 10 Euro. Ach, so billig kriege ich sie nicht wieder. Nochmal 2.000 Euro rein. Dann kam Corona, dann war sie bei 7 Euro. Ach, die kommen wieder zurück. Nochmal 2.000 Euro rein. Dann Aktiensplit. Dann hat man für 2,50 Euro nochmal. Und so ist diese Position einfach in einer Dynamik einfach angewachsen, wo man dann irgendwann mal sagt, ist das noch gesund? Ist das noch, ist das eigentlich eine Strategie, die man verfolgen sollte? Ja, da muss ich mich auch selber rügen, da war ich zu gierig. Und aber so ist die Position zusammengekommen. Aber grundsätzlich bin ich von dem Unternehmen TUI und das, was sie machen und wie die Zahlen da sind, natürlich könnte es immer besser sein, noch überzeugt. Also ich habe da schlechtere im Depot.
Aber da bist du jetzt trotzdem mit fast 50% im Miese, oder? So für die gesamte Position.
Nein, das ist nicht so viel, weil ich habe immer billig zugekauft.
Okay, aber im Plus bist du halt leider nicht. Ne?
Nein, aber ich würde sagen, ich kann das durch...
Wir wollen jetzt auch keine Schmerzen bei dir produzieren. Also von daher, Mario muss nicht nachgucken und die echte Zahl zu Gemüte führen.
Vielleicht eine Frage noch zu TUI. Also wenn du sagst groß, wie viel Prozent von deinem Portfolio ist das denn? Also ist das wirklich relevant, dass du sagst, okay, wenn die jetzt über die Wupper gehen, dann ist das 15% von meinem Portfolio oder bewegt sich das eher so im Bereich, keine Ahnung, 2% oder weiß das gar nicht?
Na, das weiß ich jetzt, müsst ihr mal nachschauen, wie groß die Position ist. Also ich bin aktuell mit 21% im Minus. Das ist bei aktuellem Kurs 6,63 Euro ist das jetzt nicht so wild. Also 21% kann schon eine Aktie mal in einem halben oder in einem Jahr aufholen. Also, aber sie ist jetzt, also ich würde jetzt mal sagen, wenn diese Position TUI ausfallen würde, komplett, dann ja, sind das ein halbes Jahr Dividenden.
Okay. Oder gut, das ist nicht so dramatisch.
Was würdest du jetzt machen, wenn die sich jetzt verdoppelt? Würdest du dann einfach einen Teil der Position auflösen oder würdest du dann trotzdem drin bleiben?
Ich habe die Eigenschaft, ich bin kein Händler. Also ich kaufe etwas und halte es eigentlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag.
Zum bitteren Ende, das kenne ich.
Ja, das kann gut sein, es kann aber auch schlecht sein.
Okay. Hast du dann rausgelernt, dass du jetzt dann nur noch ETFs kaufst oder baust weiterhin Aktienpositionen auf?
Ich habe mir heute wahrhaftig mal mein Kaufverhalten angeschaut und ich habe eigentlich dieses Jahr nur Nvidia gekauft und sonst eigentlich nur immer irgendwo bei einem Rücksetzer mal nachgekauft. Also ich habe gerade das Gefühl, ich bin angekommen.
Aber ETFs hast du auch, oder machst du da nichts
aktuell? Doch, ETF ist Sparplan. ist auch die größte Position. Also das ist so der, in Anführungsstrichen, der sichere Hafen. Aber so Einzelaktien ist jetzt dieses Jahr gar nicht viel dazu gekommen, bis auf Nvidia.
Und glaubst du, dass Nvidia ein Titel ist, der tatsächlich endlos weiterläuft? Oder ist das nicht was, wo man eher so einen Stopp mal einziehen müsste, falls es dann doch so am Ende des Hype-Zykluses sind?
Da du mich ja privat fragst, gebe ich dir auch eine ehrliche Antwort. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo das Unternehmen jetzt, also das ist mein Bauchgefühl, ich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen, wo es nicht mehr so rasant steigen wird, wie es die letzten 12 Monate getan hat, weil ich einfach glaube, dass die Information, der Hype, der ist jetzt durch und jetzt brauchen wir neuen Input. Also, dass Nvidia verkündet, okay, wir konnten jetzt mit, jetzt rede ich mich vielleicht um Kopf und Kragen, mit Apple einen großen Deal gemacht oder so. Und ich glaube, man sieht es ja auch am Kurs, dass er gerade so ein bisschen nach oben anstößt und wieder abtaucht. So vom Gefühl her glaube ich, wir brauchen einen neuen Impuls, um weiter zu wachsen.
Okay, aber das heißt, du machst dir keinen Stop-Loss nach unten, sondern du gehst dann die Reise, falls er dann sich umdreht, dann komplett mit runter mit.
Ich habe, glaube ich, die letzten Tage ein Auge drauf gehabt und ich wollte eigentlich so nicht unter 110 Euro und unter 110 Euro hätte ich dann verkauft, aber sie war da mal schnell bei 107, 108, aber jetzt ist sie bei 118 wieder.
Okay, also würde ich doch rausgehen, ja, so ist es nicht.
Genau, weil das war für mich ein klassischer Zock. Ich gehe rein und im Endeffekt ist da jetzt doch eine schöne Summe angefallen. Die würde ich gerne mitnehmen und würde sie jetzt nicht aufs Spiel setzen, weil ich ja Nvidia in den ETFs noch mit drin habe.
Und nicht zu knapp, ja.
Und das nicht zu knapp, richtig, genau.
Ja, ja. Prima, dann raus aus den Einzelaktien, würde ich sagen. Oder Lars, willst du noch über Einzelaktien reden? Also ist ja nicht so mein Spezialgebiet.
Nö, aber ich beobachte natürlich auch Nvidia ja jeden Tag bei den Nachrichten von Markus Koch immer wieder mit Erstaunen, wie weit das nach oben geht. Aber mittlerweile sind sie ja das wertvollste Unternehmen der Welt. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie sich jetzt nochmal verdoppeln werden.
Ach, kann schon passieren, die Frage ist halt nur, bleibt es da dann auch?
Ich glaube nicht. Also wenn man mal sieht, was die schon gemacht haben jetzt die letzten Jahre, das ist schon, die letzten 2 Jahre, muss man da sagen, was das für ein Riesensprung war. Total irre. Also ich bin nicht da drin, auch nicht für meinen Sohn oder so. Ich kaufe mir dann lieber die Aktien der zweiten Reihe oder der zweiten Reihe in Anführungsstrichen, sowas wie Google, die ja auch im Thema AI sind, beziehungsweise Alphabet. Die sind dann vielleicht noch ein bisschen besser bepreist und haben vielleicht noch ein bisschen, Microsoft ist ja auch schon, war ja kurz vor Nvidia das wertvollste Unternehmen der Welt. Mhm. Aber natürlich haben die auch noch ein bisschen Upside, glaube ich. Genau, das wären, aber für mein persönliches Portfolio ist Tech sowieso nichts. Also da ist Mario dann, glaube ich, eher Momentum getrieben als ich.
Und Mario, ETF-mäßig ist dann breit oder bist du da irgendwie auf einzelne Länder, Themen fokussiert oder was hast du da entschieden?
Also da habe ich den klassischen MSCI World, Emerging Markt, den MSCI World, dann habe ich den einen China, MSCI World China und den Indien. Und das Indien und China eigentlich nur, das läuft so als Spaß nebenbei. Das ist jetzt nicht, da ist jetzt auch kein... Das damals, wo ich den Sparplan zum Beispiel für China angelegt habe, da war das China-Problem einfach noch, da waren die so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Jetzt hat man natürlich mit China immer wieder ein bisschen Probleme. Das spiegelt sich auch im Kurs wieder. Aber da ist jetzt nicht so, dass da eine große Summe drin ist. Also MSCI World und der Emerging Markt, das ist so die größte, das sind die größten Positionen und die werden auch, sage ich mal, ordentlich über Sparpläne gefüllt jeden Monat.
Im Emerging Markt hast du ja auch China drin, so ist ja nicht.
Richtig, genau, aber damals hat man halt, Gier frisst manchmal ein Hirn und China brauche ich, Indien brauche ich, wobei der Indien sehr gut gelaufen ist, also kann man jetzt nicht meckern, aber der China-Gedanke, der ist nicht aufgegangen.
Gut, dann würde ich aber mal jetzt gleich zu deinen P2Ps gehen, verlassen wir mal die ETF- und Aktiengeschichte, aber was mich noch interessiert, du hast uns letztes Mal auf der Invest erzählt, dass du auch Sachwerte sammelst und hast uns von deiner Rolex berichtet mittlerweile. Ganz einen Schrank voll, oder?
Zwei Schränke voll.
Okay, dann verrat mal nicht, wo du wohnst. Das ist ganz wichtig.
Nein. Das nicht. Ja, stimmt. Also es war sogar auf der, wobei ich jetzt sagen muss, das Thema Uhren, ich will es jetzt nicht nur auf Rolex oder Omega, was es da gibt, beziehen. Das ist bei mir mal entstanden, so aus einem, jeder kann sich daran erinnern, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig sage, vor 25 Jahren, Michael Schumacher, überall Rolex-Werbung und so. Und irgendwann kam so mal der Gedanke, wenn es mal irgendwie möglich ist, dann wäre das mal was Interessantes. Und irgendwann habe ich dann mal den Schritt zu einem Konzessionär, oder hier in Stuttgart gibt es auch wirklich noch eine Rolex-Vertretung oder so, mal den Mut gepackt und bin dann mal rein und habe dann gesagt, okay, also die würde mich interessieren. Und dann sagt er, gut, wir rufen sie dann halt in zwischen 5 und 10 Jahren rufen wir sie an. Und ja, und so war es dann auch irgendwann. Ich glaube, 6 Jahre später klingelte dann mein Telefon und dann erzählte der mir von meiner Bestellung damals. Also das sind keine Bestellungen, man kann da jederzeit wieder zurücktreten. Und so bin ich dann zu einem, sage ich mal, so wie so einen kleinen Kindheitstraum gekommen und habe natürlich auch die letzten Jahre dann auch eine schöne Wertentwicklung gesehen, wobei die Wertentwicklung bei Sachwerten sehr volatil sein kann.
Ja, in der Krypto-Pro-Zeit ging es ordentlich hoch und dann wieder ein Stück runter, ne?
Ja, also ich kenne mich halt, oder was heißt, ich kenne mich da aus, ich beobachte so ein bisschen den Rolex-Markt und da gab es Uhren, die hast du im Laden oder bei dem Konzessionär für 11.000 Euro gekauft und die hatten aber einen Marktwert von 35.000 Euro. Die haben aber jetzt nur noch einen, und die wurden damals auch auf dem Graumarkt oder so, wurden die für das Geld verkauft. Die haben aber jetzt einen aktuellen Marktwert von nur noch 13.000. Also man kann da nicht nur schöne Gewinne machen, sondern man kann da auch sich falsch positionieren. Bei mir ist es aber kein Invest, wo ich jetzt sage, okay, ich muss damit eine Rendite machen, sondern für mich ist das so ein bisschen, ja, wie der erste Anzug beim Abiball oder so.
Du trägst auch ab und an eine. Also hast du, glaube ich, einen angehabt, wenn ich mich richtig erinnere.
Nee, also da weiß ich gar nicht. Aber ja, ich trage die. Ja. Und auf der Invest letztes Jahr hatten wir ein ganz nettes Gespräch. Und dann, es gibt ja auch hier Felix, hallo, der da eine Flasche Whisky oder so mal im Schrank stehen hat. Oder der eine mit Lego Handtaschen. Es gibt viele, viele Sachwerte, wo man mal schaut, wo man eine gewisse Rendite mitmachen kann. Also man darf Sachwerte vielleicht nicht unterschätzen und man muss halt auch vielleicht viel Zeit mitbringen, zum Beispiel bei Lego oder bei Whisky. Also gut, ich trinke keinen Alkohol, deswegen ist das für mich kein Invest. Aber Sachwerte, glaube ich, sind nicht zu unterschätzen.
Das Einzige, wo mich Werbung fast kriegen würde, aber ich werde es nicht tun, aber das, was mich tatsächlich angesprochen hat, du meintest Michael Schumacher, der hat mich jetzt nicht so gegriffen. Die einzige Werbung, die ich ab und an merke, das finde ich jetzt schlecht, ist eine Partik Philipp gehört einem nie ganz allein. So mit Kind, ne? Da habe ich dann gedacht, das aber kommt nicht in Frage, nicht nur wegen Geld, sondern weil ich auch weiß, dass mein Sohn, wenn man zum Flexen mal eine Uhr anziehen würde, aber sonst von einer Apple Watch träumt.
Ja, das ist auch vollkommen richtig und ich glaube auch, dass, ich würde mal sagen, bestimmt die meistverkaufste Uhr auf der Welt ist bestimmt eine Apple Watch. Also jeder hat jeder hat dieses Instrument Uhr ums Handgelenk. Aber ich glaube, das ist einfach was anderes. Aber eine Patek Philippe, das ist eine Preisdimension, da reden wir dann so. Ich sage jetzt mal, die Interessanten, die gehen dann von 70 bis nach oben keine Grenze. 1.000 Euro.
Vielleicht auch für einen Mi-Smartbandträger wie mich, reden wir jetzt auch von einer Uhr, Thomas? Ist das auch eine Uhr, was du gerade
erwähnt hast? Ja, du hast bestimmt schon mal gesehen, die Werbung. Kannst du ab und an, wenn du im Flugzeug in der Lobby sitzt oder so in einer Zeitung blätterst, da gibt es halt die Uhrenwerbung, wo der Vater die Uhr hat und der Sohn nebendran sie ganz toll anguckt ihn. Und das ist dann Uhrenwerbung für die Patek Philippe. Das sollte dir schon mal begegnet sein. Du bist halt auch niemand, der darauf reagiert in dem Sinn. Aber nee. Gesehen hast du vielleicht schon mal.
Gilt denn mein Mi-Smartband für 29 Euro auch als Sachwert, oder?
Klar, das kannst du nehmen, um die Tür zu stoppen, wenn sie aufgeht oder so.
Ja, aber zu deinem, ich weiß so, Xiaomi, nennen die sich Xiaomi? Spricht man das so? Ja. Ist einer meiner ersten Aktien, die ich damals in Hongkong gekauft habe. Also ich habe damals auch das Mi-Band, damals auch, und ich habe die heute noch, die Aktien. Mittlerweile bauen sie halt auch ein tolles Auto oder sie sagen mal tolles Auto, wir warten mal, bis es hier ankommt, das wissen wir noch nicht, aber ganz interessantes Auto. Sie machen Staubsauger, sie machen Monitore, Laptops, Tablets, Handy. Also ich hatte die damals, mein Kaufinteresse war bei denen, das wird mal so ein Apple-Jäger, und das hoffe ich natürlich immer noch.
Ja, das weiß ich nicht, aber also ein Apple Watch, da können sie, glaube ich, nicht mit, aber es ist halt, kann halt trotzdem viel, also das, was ich brauche, und halt für 29 Euro, ich weiß nicht, was die was die Apple Watch kostet, wahrscheinlich, weiß ich nicht, vierstellig?
Nee, nicht ganz. Ja. Ab ja, aber so 400 Euro geht's los, glaube ich.
Ja. Ach, sehr, ist ja ein Schnapper.
Ja, ja. Aber hey, wir wollten eigentlich nicht über Aktien reden, die Herren. Also jetzt mal wieder hier.
Oh, sorry,
ja, ich
genau,
bin P2P, schuld, ne? Ich bin ja, schuld hier P2P, bevor hier uns alle Leser, uns alle Hörer hier davonrennen. Lass uns noch durch dein P2P-Portfolio gehen, Mario. Deswegen sind wir ja hier.
Das heutige P2P-Café wird gesponsert von Via Invest. Die lettische P2P-Plattform, die existiert schon seit 2016, ist reguliert und bietet Asset-Backed Securities aus den Ländern Lettland, Schweden, Tschechien und Rumänien an. Investoren der Plattform Via Invest haben bis heute noch keinen Kapitalverlust erlitten. Ich selbst bin schon seit dem Start dabei und die Plattform ist seit jeher in meinem Portfolio gesetzt. Die aktuellen Konditionen, die sind äußerst attraktiv. Momentan bekommt ihr problemlos 13% Rendite und könnt wahlweise per klassischem Autoinvest oder vorgefertigten Strategien investieren. Zudem hat die Plattform derzeit keinerlei Probleme, eure Gelder unterzubringen. Seid ihr noch nicht auf Via Invest angemeldet, gibt es für alle Investoren noch 1% Cashback nach 90 Tagen über den Link in den Shownotes. Und nun zurück zum Peer-to-Peer-Café.
Ja, ich habe heute auch wirklich mich ein bisschen vorbereiten müssen, weil ich habe doch ein paar Jahre zurückblicken müssen. Und ich bin im Jahr 2018 wirklich das erste Mal auf das Thema P2P aufmerksam geworden. Ich weiß nicht mehr, wie, ob es Social Media war, Facebook, Instagram, irgendwo habe ich es gehört. Und ich erinnere mich noch damals gut, ich bin in die USA geflogen. 2018 und wie das halt ist in die USA, da fliegt man halt doch 7, 8, 9, 10, 11 Stunden. Und habe ich mir eine Playlist erstellt, Spotify, und habe mir dann das Thema P2P so richtig auf die Ohren gegeben. Das war dann so eigentlich der Anfang, wo ich dann so ein bisschen die ersten Informationen hatte und so ein bisschen auch, ja, ein bisschen angefixt wurde, aber auch von den Renditen überrascht war, aber auch immer das Risiko verstanden habe. Also es ist nicht immer so, dass man gesagt hat, ja, hier kriegst du 12% und Risiko ist gleich null. Also ich muss ganz ehrlich sagen, man hat damals 2018 schon immer noch das Risiko erwähnt. Also es ist nicht, dass es hier ganz untergegangen ist. Und heute habe ich dann mal geschaut, was meine ersten Einzahlungen und so war. Und das ist klassisch, wie, glaube ich, bei vielen, habe ich begonnen bei Bondora. Mhm. Und da bin ich in dieses Portfolio, hieß das Portfolio Pro?
Ja.
Genau.
Gab's.
Und da bin ich reingestolpert und ich war total geflasht. Ich wusste gar nicht, was muss ich machen, was passiert hier. 30% Zins und dann habe ich irgendwie dann doch, gab es so viel Ausfall und das war mir dann echt ziemlich von Anfang schon ganz, ja, ich fand schon ein bisschen kritisch und habe mich dann auch gleich ein bisschen nicht verstört, sondern mir war das einfach zu viel, dieses Portfolio Pro. Und bin dann bei Bondora in dieses Go and Grow, das gab es damals schon und bin da reingerutscht. 6,75%, ja, von Anfang nicht schlecht, täglich auszahlen. Es ging damals schon sehr gut mit dem Ein- und Auszahlen, das war gut. Und Bondora ist heute mit meine beständigste Plattform und ist auch mein größtes Invest, obwohl es alles bei Go and Grow liegt und zu 6,75% bin ich da eigentlich sehr zufrieden. So, das war so das Jahr 2018, aber Bondora ist dann nun gewachsen. So 2019 habe ich dann so ein bisschen über den Tellerrand geschaut und bin dann so auch in Lars seine Community gerutscht, habe dann auch immer über YouTube die Videos gesehen und ja, wie es dann war, Mintos. Und bei Mintos war natürlich genau das, was man bei Bondora nicht hat. Man hat natürlich die Kreditanbahner, man kann sich das raussuchen. Damals gab es noch Agrarkredite, dann gab es Autos, gibt es heute vermutlich auch noch. Aber es war ein breites Spektrum und das hat mich dann, glaube ich, Mitte 2019 habe ich dann Mintos ziemlich, ja, ich würde jetzt mal sagen, ziemlich stark ausgebaut und hatte dann eigentlich auch immer ein gutes Bauchgefühl mit diesen zwei Plattformen. Aber wie es halt ist, man will ja immer mehr, man will über den Tellerrand hinausschauen. Diversifikation damals war immer noch wichtig, es war alles nicht reguliert und bin dann, glaube ich, Ende 2019 auf eine wunderbare Plattform, die, glaube ich, jeder kennt im P2P-Bereich, auf Groupier gestoßen.
Hm.
Und
ei, ei, ei.
Ja, genau. Und Groupier hatte mich beeindruckt von A, vom Portfolio Immobilien. Das war für mich total interessant. Damals hatte ich selber noch keine Immobilie und dachte mir, okay, Immobilien sind interessant. Ist eigentlich, ich sage jetzt mal, wurde es mir da verkauft als ziemlich sicher. Und wir dürfen nicht vergessen, unten links unten stand ein großes TÜV-Logo, was natürlich bei mir den absoluten Hype ausgelöst hat, wo ich dann wirklich mein Erstinvest 3.000 Euro hinüberwiesen habe. Und das war, glaube ich, in kürzester Zeit dann auch investiert. Ich glaube, das Ende von Groupier kennen wir alle. Ja, diese 3.000 Euro stehen in meinen Büchern mit einem Minus. Genau, dann muss ich mal schauen. Ja, dann sind so Twino, Swapper ist dann noch dazu gekommen. Und das waren dann eigentlich so diese Plattformen, wo ich dann eigentlich immer kräftig ausgebaut habe.
Du hast dann nirgends mehr draufgelegt, oder? Du hast das bisher, das war deine einzige Pleite-Plattform, war dann Groupier tatsächlich.
Genau, richtig. Das war Groupier und das war dann auch, ja, war dann ein bisschen 3.000 Euro auf einmal weg.
Das tut weh.
Das tut weh und hat natürlich auch die Rendite dann in der Asset Location dann erstmal ruiniert. Also ich konnte da jetzt nicht hausieren gehen und von 8 oder 10% Rendite erzählen, sondern ja, da war ich weit von weg. Ja, dann hatte ich so den Klassiker Twino, Swapper war doch mit dabei, Bonster, aber Bonster war immer nur so ein bisschen, das war nicht groß. Also das hat es nie so richtig geschafft. Und genau, Twino bin ich heute auch noch dabei. Das ist eine schöne, ja, gerade ein bisschen schwierig. Ich weiß, aber hat eigentlich die letzten Jahre einen guten Job gemacht. Wie es jetzt weitergeht, weiß ich selber noch nicht, wie ich da mit meinem Invest umgehe.
Reinvestierst du noch oder ziehst du irgendwas ab schon?
Also ich hab ein Autoinvest gestoppt und bin dann, Gier frisst Hirn, bin ich in den Zweitmarkt gegangen und habe dann einen Kredit mit 13% mit einem schönen Abschlag, hat einer mit 2,5% Abschlag verkauft. Dachte ich mir, ja gut, den nehme ich noch mit. Auf die 200 Euro kommt es dann zum Schluss auch nicht mehr drauf an. Aber eigentlich möchte ich da jetzt erstmal ein bisschen abwarten. Was passiert da? Wie geht das weiter? Sie hatten auch zur Corona-Zeit ein bisschen Flaute, war ein bisschen ruhig bei Twino. Ich weiß es nicht. Ich habe ja mit dem Lars schon mal geschrieben, die Community ist, glaube ich, auch gerade ein bisschen vorsichtig oder gespalten bezüglich Twino.
Ja, genau. Da gibt es halt nicht viel, was da passiert ist. Ne? Die letzten Jahre ging es eigentlich mit dem Geschäft, würde man fast sagen, schon kontinuierlich bergab. Wir sind ja nur noch auf einem Markt irgendwie aktiv. Ja. Also aktuell kann man eigentlich, was man ganz gut machen kann, ist auf dem Zweitmarkt halt alles investieren. Da kannst du dir halt die 13% alle holen. Und zum Teil sogar mit Abschlag. Also es macht eigentlich gar keinen Sinn mehr, derzeit auf dem Primärmarkt zu investieren und für 13%, ja, muss ich halt jeder überlegen, ob er das macht. Also ich habe schon 50% meines Invests wieder raus über Zinsen ausgezahlt. Von daher bleibe ich dabei, aber neu als Plattform hinzunehmen würde ich sie, glaube ich, heute nicht mehr.
Ja, das würde ich auch nicht. Aber dann habe ich noch so, ja, damals war es unsere Blackbox Swapper, war immer schön, glaube ich, 12%, zwischen 12 und 14% haben die auch immer geliefert und ich kann nichts Schlechtes sagen, aber irgendwann mit meiner Erfahrung wollte ich dann die Transparenz, ich wollte Geschäftsberichte oder ich wollte eine gewisse Transparenz und die gab es bei Swapper nicht und habe mich dann irgendwann entschieden, das Geld abzuziehen und habe es dann vermutlich irgendwo aufgeteilt beim Mintos, glaube ich, habe ich das geparkt oder investiert.
Also ich habe für euch übrigens nachgeguckt, bei Twino gibt es nichts mit Abschlag außer 12%, damit minus 0,1. Also sehen nicht alle so schwarz, glaube ich, gerade.
Aber die 13%, da kriegst du doch raus. Das macht keinen Sinn.
Nicht mit Abschlag. 12. Also nicht mit Abschlag.
Abschlag, nee. Das, aber ja. Gut, 13% ist ja immer noch besser als ein 12% mit 0,1% Abschlag.
Ja, jetzt gucken wir mal zu Paar welche kriegt. Ja, da kriegst du welche tatsächlich.
Ich habe nämlich gerade welche gekauft, parallel. Die guten Vietnamesen, die gibt's ja noch.
Ja, glaube ich. Ja. Es gibt immer wieder was. Und
Philippinen, ja, es gibt so noch ein paar mit Abschlag. Aber auch polnische mit 13%, da gibt's auch.
Ja, aber da ist ja nichts anderes mehr als Polen gibt, nehme ich lieber die Vietnamesen und die Philippinen.
Ja, ich habe es auch von Autoinvest angehalten. Gut, dass wir drüber gesprochen haben.
So sieht's aus. Ein Lifehack.
Ja.
Wenn es das so mehr mit der P2P-Café hören, lernen noch was.
Richtig. So, was habe ich denn noch? Ja, und dann ging es so ein bisschen in die Probierphase, wo ich dann gesagt habe, okay, weil durch die Community hört man natürlich auch, wie man heute schon in Demo, wie sie auch alle heißen, Profitus, Nektaro, wie das halt jetzt ist, war das ja früher auch so. Es kam dann Peerberry, wobei Peerberry schon ein bisschen Standing hatte. Robocash kam dann, so ein bisschen wie der Phönix aus der Asche. Und bei Robocash habe ich mir genau 12 Monate Zeit gegeben, um dort zu investieren. Also ich habe 12 Monate zugehört und habe dann investiert. Vermutlich habe ich ein paar Prozent Cashback nicht mitgenommen oder sind mir durch die Lappen gegangen. Aber Robocash läuft bis jetzt eigentlich immer noch solide. Ja, gab ein paar Aktionen letzter Zeit, wo man gesagt hat, okay, ja, aber das ist halt einfach so. Zinssenkungen sind einfach, tut immer weh. Aber ich kann eigentlich Robocash gegenüber nichts Schlechtes sagen. Was noch dazu kam, war für eine ganz kurze Zeit, glaube ich, kennen auch viele, ist so ein bisschen abgetaucht. Monsera.
Mhm.
Ist da noch jemand von euch?
Ja, aber leider kommt ja nichts Neues mehr. Es wird ja eigentlich nur noch zurückgekauft und man muss abziehen.
Genau. Und so ging es mir auch. Und bei Bonster war eh nicht viel. Also ich muss ehrlich sein, also Swapper, Bonster, Monsera sind eigentlich die Plattformen, die ich dann leergeräumt habe und dann unter den klassischen Plattformen, also Bondora, Mintos, Twino, Peerberry und Robocash dann aufgebaut habe. Also ist jetzt nicht das Portfolio, so mit 17, 18 Plattformen und überall probieren. Ich bin da sehr ein bisschen passiv. Ich lasse erst mal ein Jahr rumgehen, schaue mir das Geschäftsmodell an, weil wir hatten Scooter, wir hatten was wir schon alles hatten im P2P-Bereich und was zum Schluss funktioniert hat, nicht funktioniert hat. Ich bin dann immer so einer, Bondora funktioniert, Mintos funktioniert, wobei Mintos auch immer wieder mal Schwierigkeiten hatte mit ihren Pending Payments und mit ihren Ausfällen.
Mhm.
Aber es irgendwie gehört es dazu. Und das tut natürlich auch weh, wenn ein Bobo ausfällt. Ja, das hat auch mich stark getroffen und mich natürlich auch verärgert. Aber sie machen eigentlich einen guten Job und es läuft eigentlich wunderbar, kann man nicht sagen.
Was für eine Rendite kommst du denn jetzt, Mario, über deine im letzten Jahr? Hast du da für uns ein paar Zahlen?
Meine Rendite ist leider ein bisschen verschoben, weil ich alles, was in Pending ist, abgeschrieben habe, sofort.
Mhm.
Also sobald irgendwo ein Zahlungsverzug ist von 200 Euro, dann schreibe ich das bei mir ab. Also einmal im Monat prüfe ich die Pending Payments, die werden korrigiert und ja, dann ist das natürlich bisschen verschoben, weil ich mache es nicht so über die klassische Abschreibung wie der Lars, sondern bei mir ist das sofort, wird das sofort als verloren verbucht. Ich habe eine aktuelle Rendite von 7,6% inklusive den Abschreibungen.
Mhm. Ja, wovon wahrscheinlich noch einiges wieder zurückkommen wird. Ja? Also da ist halt extrem pessimistisch gerechnet, wobei das nicht schlecht ist. Also es kann gar nicht schaden. Ne?
Richtig, genau. Also ich glaube auch, dass da was zurückkommt. Und man sieht auch, dass hier und da immer mal ein bisschen was zurückkommt. Ich bin aber auch nicht davon befreit, dass noch was dazukommt. Das darf man natürlich nicht vergessen. Und die Rendite ist für mich eigentlich okay. Klar, ich würde mich auch über 10-12% freuen, aber ich habe halt damals Opier mitgenommen. Das sind 3.000 Euro und bei Mintos habe ich das Gleiche nochmal im Feuer. Da sagen wir mal 6.000 Euro, die ich da schon abgeschrieben habe. Und dann würde ich sagen, so aus einer Bauchentscheidung hätte ich bestimmt vielleicht 9-9,5%.
Mhm. Ja, du musst das machen wie bei TUI. Du musst halt einfach immer nachlegen, wenn du Verluste hast, immer einfach verdoppeln. Und dann
ja, aber auch ich habe einen Lerneffekt.
Du musst die richtige Plattform verdoppeln, das ist halt das Schwierige.
Ja, genau.
Ja, und aber gerade haben wir wieder eine Zeit, da sprießen die Plattformen wieder aus dem Boden mit guten Aktionen und was vollkommen okay ist. Aber ich bin nicht gleich derjenige, der sich draufstürzt. Ich überlasse es euch.
Muss man tapfer sein, ja.
Aber das ist echt so was, was sich die letzten Jahre durchgezogen hat. Also die haben auch ein Sommerloch und man kann eigentlich immer echt die Uhr nachstellen, dass dann irgendwann im April, Mai die ersten Bonusaktionen aufploppen. Und aktuell ist echt wirklich viel. Also weiß gar nicht, wo du zuerst mit Cashback investieren sollst.
Ja, und im Dezember spätestens ist wieder dann die Durstphase, ne?
Genau, wobei Black Friday und Weihnachten, da kommt ja auch noch manchmal was, aber manchmal, ja. Also die beiden Zeitpunkte, ja, die hat man eigentlich. Aber Sommer ist schon oft extrem. Also wenn man dann eh investieren will, dann sollte man eigentlich auch immer warten, bis man dann nochmal einen kleinen Bonus mitnehmen kann.
Richtig, also ich sag mal so, ich kann es von Mintos ganz gut tracken. Ich bin immer der Meinung, weil ich da schon ziemlich lange dabei bin, Sommer, es ist so ein Sommerloch und da gehen die Zinsen nach unten und
noch weiter,
wenn
ja.
Draußen. Ich hoffe es nicht, aber ich glaube, wir beide haben auch schon zu Corona, habe ich damals Sun Finance, glaube ich, gekauft mit 25% oder 21,5%.
Ja.
Auch das haben wir schon gesehen. Und wir haben auch schon bei damals Mogo schon immer die 8% gesehen. Und man hat sie immer mitgenommen. Also,
Mogo hat man auch zweistellige gesehen. Nee. Mogo okay. Nicht.
Das weißt du? Aber Mogo war damals.
Ja. Ja, die Autokredite waren das doch. Und die hast du auch mit 12% oder so. Aber ja, die sind nie so hoch als zu der Corona-Zeit danach. Aber ich meine, das hast du ja schon am Anfang erwähnt. Das ist das Problem. Du konntest die nicht einloggen, sozusagen. Ne? Du hast die halt gehabt, ein paar Monate, und dann waren sie wieder weg. Also ich habe keinen Kredit, der älter wie 2 Jahre ist, glaube ich, bei Mintos. Das wird halt einfach zurückgekauft. Das Einzige, was vielleicht haben kann, ist noch lange Zeit, ist so ein Hypo Finance Kredit zu 6,5%.
Ja, der dann
17 Jahre.
Ja, das davon. Aber ich sage immer erst, man ist erst bei Mintos investiert, wenn man auch so einen Kredit im Portfolio hat. Und damals war es so, nicht.
Okay.
Access, wie nannte sich das? Diese Strategie, die hat auch schon 5 Namen durch.
Ah, ja.
Invest in Access und jetzt ist es ja Mintos Core und keine Ahnung, irgendwie was anderes.
Ja, genau. Und ja, auch da habe ich mal einen mitgenommen oder so und der liegt da halt jetzt rum, aber ich muss mal schauen, ob er vielleicht auch schon zurückgekauft wurde. Aber ich glaube, dass die Zinsen Richtung Ende des Jahres wieder anziehen werden und das ist einfach, so ist das Spiel.
Okay, aber das heißt, solange da Restliches drumherum nicht wächst, wirst du auch aus P2P nichts abziehen oder du wirst überhaupt nichts aus P2P abziehen und bleibst dann bei deiner Gewichtung. Du hast, glaube ich, 20% in P2P, ne?
Richtig, genau. Das ist natürlich immer, es kommt immer auf den Aktienkurs drauf an. Wo stehen wir gerade? Also ja, das kann auch schon mal, also wir hatten da schon auch mal 27% stehen, aber das war halt zu einer anderen Aktienzeit. Aktuell, ich habe es ja heute mehr genauer rausgeholt, also habe ich 20%, ja. Wobei ich da jetzt kein schlechtes Bauchgefühl habe, sondern wenn es jetzt, ja genau, weil ich sage jetzt mal so, wenn es wieder eine Aktion gibt bei Bondora und ich sage, okay, man kann 10.000 Euro überweisen, dann nutze ich das auch gerne mal und packe da mal schnell 3.000 für 5.000 Euro und dann
lass ist es für mich liegen, okay. Ne?
Ja, also Bondora habe ich glaube ich.
Hast du da keine Limits gesetzt, was ich meine, weil, keine Ahnung, wenn Mintos und Bondora ist ja gleichgewichtet. Bei Mintos hast du verteilt auf vermutlich 10 Anbahner. Das heißt, das Risiko statt bei jedem Anbahner bei 2.000, 3.000. Bei Bondora ist dann aber halt schon deutlich mehr liegen. Also da machst du da ja, aber dir keinen Kopf.
Das ist der historische. Natürlich lese ich nicht die Geschäftsberichte. Natürlich prüfe ich jetzt nicht, wie viel Personal haben die noch. Geht es denen gerade gut oder gerade schlecht? Das mache ich nicht. Grundsätzlich ist aber das ganze P2P-Thema für mich alles abgeschriebenes Geld. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt Geld investiere. Das empfehle ich auch allen Zuhörern hier.
Empfehlt doch eh nichts.
Genau, richtig. Also das Geld, was da investiert wird, ja, das ist abgeschrieben. Also oder für mich ist das
mental
kein lebensnotwendiges, wichtiges Geld. Also das ist, ja, das ist abgeschrieben. Und ich vertraue einfach Bondora. Ich musste auch Lars das hoch anrechnen. Er war vor Ort, er hat immer den Kontakt, er hat immer die News. Er ist eigentlich immer bei den großen Plattformen, auch bei den alten, ich sage es jetzt mal, bei den alten Plattformen oder bei den soliden, immer am Ball, hat die neuesten News, er weiß Bescheid. Und das ist so für mich eigentlich der ausschlaggebende Punkt, wo ich sage, den traue ich mehr zu, wie jemand, der 40 Scooter in Lettland oder in Norwegen oder in Schweden schnell auf die Straße bringen will. Ja. Da habe ich nicht das Vertrauen dazu, so schnell. Und Bondora Mintos, den traue ich das einfach zu. Das ist so mein Bauchgefühl diesbezüglich.
Die Scooter, kann ich dir sagen, die laufen auch nicht sonderlich gut. Also die ersten beiden Saisons, die waren gut, aber jetzt diese, die ist echt knackig, das wird nichts.
Für mich als Zuhörer war es aber ein ganz interessantes Thema, weil es was ganz anderes ist, weil sie was ganz anderes versucht haben. Und ich glaube, ja, ich kenne den Markt nicht. Vielleicht hätte es auch funktionieren können. Ich weiß nicht, wo der Fehler passiert ist oder wo war die Nachfrage nicht da. Haben sie zu viele Scooter in die Stadt gestellt, dass ein Überbedarf war? Ich weiß es nicht. Ich habe das nur am Rande ja immer so ein bisschen mitbekommen. Ich weiß nicht. Gibt es da eigentlich eine Information, wo die sagen, okay, wo ist das? Weil sie müssen sich ja auch irgendwie ein bisschen rechtfertigen.
Ja, das ist allerdings das Problem. Das tun sie nämlich nicht. Also das ist halt ein Kritikpunkt seit Tag 1 gewesen, dass sie halt keine sonderlich viele Informationen rausgeben. Also ich muss auch beim CEO bestimmt 10-mal nachhaken, bevor da mal in der Telegram-Gruppe was passiert. Es gibt manchmal so einen Saisonabschlussbericht oder wenn man halt 20-mal nachfragt, dann kriegt man auch mal was. Das Problem bei dem Geschäft ist, glaube ich, einfach, dass es viel zu dynamisch ist. Also keine Saison gleich der anderen. Und das Geschäftsmodell, das ändert sich so schnell. Und jetzt haben sie halt das Problem, also die Geschäftsidee damals war, in die kleinen Städte zu gehen, wo die Großen nicht sind. Aber jetzt haben sie ja das Problem, dass die Großen auch in die kleinen Städte gehen. Jetzt müssen sie noch weiter ausweichen. Und das hatte zur Folge, dass sie den norwegischen Markt, glaube ich, komplett verloren haben. Jetzt nur in Schweden, Finnland und Moldau. Aber in Finnland sind jetzt viel zu viele Scooter. Und dann hatten sie auch noch diese E-Mopeds, diese für die Lieferfahrer. Das hat auch nicht funktioniert. Das haben sie auch alles eingestampft. Also da ist so viel Bewegung drin. Also es kann nächste Saison wieder anders aussehen, aber wird es wahrscheinlich für die meisten ein Minusinvestment werden. Ja, wollen wir schauen. Also ich habe noch zwei Jahre Zeit, also diese Saison und nächste Saison. Vielleicht jetzt plus minus null, wollen wir schauen. Oder die hängen vielleicht noch ein Jahr dran, das kann auch sein. Also das war übrigens auch mal, das ist ganz interessant, weil zu Anfang war die Kritik, diese Roller, die halten ja niemals 3 Jahre. Interessant ist aber, dass sie sogar die Laufzeit auf 4 Jahre erhöht haben, weil die Roller halt so haltbar scheinbar sind. Vielleicht schaffen sie ja sogar noch ein 5. Jahr, dann sieht es auf jeden Fall wieder ganz gut aus. Aber solange muss das Unternehmen natürlich auch überleben. Aber für ein Investment, um wirklich ja, Cashflow zu generieren, nachhaltig, kannst es knicken. Kannst es vergessen.
Ja, aber vielleicht habt ihr den Vorteil oder die Investoren, dass dann vielleicht irgendwann mal der DHL-Bote, UPS oder wie sie auch, der Paketbote einfach an der Tür klingelt und jemand bringt 2 oder 3 Scooter, dann hat man vielleicht noch ein bisschen was davon. Woanders ist das Geld vielleicht nur weg und es tut weh, aber vielleicht hat man dann noch einen Scooter, an dem man sich vielleicht noch ein bisschen erfreuen kann, oder? Dann auch täglich an das Invest erinnert wird.
Ja, ich glaube, die Dinger wiegen 50 bis 80 Kilo. Ich glaube, die werden sie nicht verschicken, aber die kannst du dir, glaube ich, abholen. Ja, das geht.
Urlaub machen.
Ja.
Die paar Einnahmen noch verbrennen, indem du dann hinfliegst.
Wir haben im Telegram-Channel die Idee, dass wir uns einfach ja, einen Transporter mieten und dann 2, 3 Leute rüberfahren und dann für alle halt die Scooter holen. Ich weiß allerdings auch nicht, wie gut das kommt, wenn man dann über die Grenze fährt mit dem ganzen, Lastwagen voll gebrauchter Scooter aus Schweden. Ja. Sieht dann auch eher geklaut aus. Naja, so weit auf jeden Fall zu weit.
Ja, genau. Also ich würde jetzt mal mein Portfolio, so wie es jetzt besteht, sehr, sehr passiv und sehr auf, ja, so ein bisschen auf die alten Hasen im Business basierend nennen oder aufgebaut, würde ich das so sagen. Da ist jetzt nichts dabei, wo jetzt irgendwie mal schnell so ums Eck kommt und wo es einen Bonus gibt. Das ist natürlich nicht so.
Das heißt, heute haben wir ein konservatives P2P-Kreditportfolio kennengelernt von dir, Mario.
Ein konservatives P2P-Portfolio, das ist natürlich auch schon ein Widerspruch in sich.
Ich hoffe, man hat die Anführungszeichen gehört.
Ich habe sie gesehen.
Ist gut.
Mit so einer Einladung heute hier nochmal herzlichen Dank. Macht man sich natürlich auch nochmal ein bisschen Gedanken, schaut nochmal ein bisschen tiefer rein und guckt nochmal, weil ja durch den Auto-Invest, das läuft dann einfach durch. Zum Beispiel Peerberry, das läuft einfach, ich gucke da gar nicht rein, das läuft irgendwie. Und wenn man dann so ein bisschen sich für so einen Tag wie heute ein bisschen vorbereitet, dann denkt man sich, wow, ja, okay, ja, da ist natürlich auch dann auch schon ein bisschen Geld angewachsen aber es läuft. Das ist einfach ein sehr passives und ich würde sagen, für mich ein zufriedenstellendes Invest.
Das ganz passiv unterschreibe ich ja nie, aber ich bin froh, dass du zufrieden bist. Und ich hoffe, unsere Zuhörer sind auch zufrieden mit unserer heutigen Folge, weil ich denke, so langsam sollten wir gucken, dass wir nicht davon rollen mit unseren Scooter und Deckel drauf machen, oder? Haben wir noch ein Thema, Mario, was wir offen gelassen haben und vergessen haben?
Nein, also ich stelle mich gerne euren Fragen.
Ich bin wunschlos glücklich.
Ja, ich glaube, wir machen einen Deckel drauf. Ansonsten, wir haben bestimmt noch viele Themen, aber das heben wir uns dann für den zweiten Teil auf.
So machen wir es in dem Sinne, Mario. Herzlichen Dank, dass du bei uns dabei warst. Ihr draußen wisst ja, keine Anlageberatung, sind nur unsere Ideen. Marios konservatives Portfolio hat mit euch nichts zu tun. Ihr müsst nämlich euren eigenen Research machen. Bleibt uns gewogen, abonniert uns und seid beim nächsten Mal wieder dabei.
Ich bedanke mich für die Einladung und hat Spaß gemacht, ein bisschen zu fachsimpeln, ein bisschen drüber zu reden. Und möchte auch mal einen herzlichen Dank an die Community, sei es Krypto, sei es Börse, sei es P2P, sei es die Steuerfachrunde oder alles, was wir schon hatten. Herzlichen Dank an die Community. Ich glaube, wir profitieren alle dadurch. Und das ist ein großer, großer Teil, der viel Arbeit für mich abnimmt, weil ich bin eher der, wo nimmt, Informationen nimmt, wie dass ich selber Geschäftsberichte lese. Also herzlichen Dank an Lars und an die ganze Community.
Super, das hast du schön gesagt. Und genau das Thema Krypto müssen wir eigentlich auch noch ansprechen, aber ich glaube, das können wir jetzt wirklich nicht mehr aufmachen, ansonsten jetzt 12 Uhr. Also passt, machen wir den Deckel jetzt drauf.
In dem Sinne würde ich sagen, danke nochmal Mario, bis dahin, bis zum nächsten Mal.
Danke.
Ciao, ciao.
Ich danke euch. Tschüss.